Bis gestern war die Welt in Ordnung. Oder fast in Ordnung. Aber heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, habe ich bemerkt, dass ich mit der Stimme, dass ich so heiser geworden bin. Ich frage mich, warum. Es war so schön, es war auch schönes Wetter, haben wir ein paar warme Tage gehabt, aber irgendwas stimmt da nicht. Und wir sehen, wie wir Menschen schwach sind. Und wenn ein Prediger an der Stimme leidet, das ist tatsächlich ein Leid. Ich würde mir wünschen, eine starke Stimme. Manchmal höre ich Leute, die so stark singen und so starke Stimme haben. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, warum habe ich nicht so eine starke Stimme? Aber der liebe Gott weiß genau warum. Ich muss damit leben, so wie es ist. Und deswegen sage ich auch euch, lasst euch nicht stören durch meine Stimme heute, sondern wir wollen gemeinsam das Wort Gottes betrachten und uns vorbereiten auf das Abendmahl. Wir haben heute Abendmahl und das ist eine besondere Zeit. Und immer wieder erwähne ich oder erwähnen wir diese besondere Zeit, besonderer Gottesdienst. Besonders ist es, wenn wir die Gelegenheit haben, dass wir eine Begegnung mit Jesus, mit dem, was er für uns getan hat, hier erleben können. Und da wünsche ich uns allen Gottes Segen. Auch jetzt, wo wir uns gedanklich darauf vorbereiten, mit den Gedanken, was Jesus für uns getan hat und was bedeutet das für jeden von uns. Ich werde meine kurze Predigt vor dem Abendmahl jetzt einleiten mit einem Text aus dem Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 49. Im Buch Jesaja lesen wir gemeinsam im Kapitel 49 den Vers 16. Jesaja 49, Vers 16. Bekannte Worte, bekannter Satz. Gott sagt hier, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Wenn wir den ganzen Kontext beachten, können wir ab dem Vers 14 zusammenlesen. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Und Gott sagt, Vers 15, kann auch ein Weib ihres Kindleines vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich dich doch, so will ich doch deiner nicht vergessen. Und dann kommt dieser Satz, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Eine andere Übersetzung steht hier, in die Hände habe ich dich eingegraben. Das ist nicht nur ein Zeichen. Ein Zeichen kannst du auch mit einem Stift machen. Aber eine andere Übersetzung sagt, in die Hände habe ich dich eingegraben. Das ist etwas, was viel tiefer geht, als nur ein Zeichen zu setzen in die Hände. Jesus erwähnt hier Hände. Hände sind etwas Persönliches. Die Menschen werden nach dem Gesicht unterschieden und wir erkennen jemanden, wenn wir ihn sehen, nach seinem Gesicht oder ein Bild sehen wir von jemandem und dann erkennen wir ihn. Aber die Hände sind doch etwas Persönliches. Da kann man nicht, wenn du ein Bild siehst von einer Hand, kannst du nicht wissen, wer das ist und wem gehört diese Hand. Du kannst eventuell mal unterscheiden, ob das eine Männerhand ist oder Frauenhand. Männer haben ein bisschen breitere Hände und die Frauen ein bisschen engere. Aber die Hand ist etwas Besonderes. Wir haben Fingerabdrücke. Und das ist mir immer interessant, dass die Polizei nach Fingerabdrücken den Täter finden unter Millionen Menschen. Kann es wohl möglich sein, dass die Menschen, wir haben heutzutage wie viel? 7 bis 8 Milliarden Menschen in der Welt, dass sie alle unterschiedliche Fingerabdrücke hätten? Wahrscheinlich. Und das ist unser Schöpfer Gott. Das kann kaum ein Computer erreichen. Aber unser Schöpfer Gott, meine Hand, meine Handschrift, meine Fingerabdrücke ist etwas, was mir gehört. Das ist meins. Und gerade sagt Jesus hier, in meine Hände habe ich dich eingegraben. Die griechische Philosophie, jetzt sage ich mal was Interessantes, die griechische Philosophie hat entdeckt, dass jeder Mensch in seiner Handfläche drei dicke Linien hat. Und da steht dort, mit wenig Fantasie kann man da ein Buchstabe M entdecken. Und die Mönche im Mittelalter haben das aufgegriffen und haben gesagt, dieses M bedeutet Memento Mori. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich hab Altgriechisch und Hebräisch gelernt. Aber Memento Mori, wie du gesagt hast, habe ich mir sagen lassen. Denke daran, dass du sterben musst oder dass du sterblich bist. Jeder Mensch, wenn er in seine Hand anschaut, wenn er dieses M entdeckt, ich kann euch ehrlich sagen, mit viel Fantasie habe ich bei mir gar kein M entdeckt. Es kann sein, dass ich gar nicht sterben muss. Ich weiß nicht, vielleicht kommt Jesus früher. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gesucht, ich habe zuerst gesagt, es ist ein bisschen esoterisch, aber auch ausklammern esoterisch habe ich gar kein M gefunden in meiner Handfläche. Jesus sagt hier, schaut euch meine Handfläche an. In meine Handflächen habe ich dich eingegraben. Und ich möchte gerne, dass wir heute tatsächlich vor dem Abendmahl in Jesu Hände schauen. Das, was er uns heute zeigen möchte. Das erste oder die erste Linie, die ich in Jesu Hand sehe, ich sehe den Sündenfall. Ich sehe die ersten Menschen, die lieber das gehört haben, was Satan gesagt hat, als das, was Gott gesagt hat. Das war eine List vom Teufel. Und die ersten Menschen sind auch gefallen. Und dadurch ist auch die Sünde gekommen. Und deswegen musste Jesus oder wollte Jesus sterben, um uns zu erretten. In Römer 5, Vers 12 lesen wir, wo Paulus sagt, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Weil sie alle gesündigt haben, weil wir alle geboren werden mit diesem Fluch der Sünde. Ich bin nicht verantwortlich dafür und werde auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, dass Adam und Eva damals diese Frucht gegessen haben. Ich werde dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, aber ich werde für meine Sünden zur Verantwortung gezogen werden. Und ich bin geboren, das ist eine genetische Entwicklung. Ich habe etwas von meinen Eltern geerbt und die von ihren Eltern und die von ihren Eltern und wieder weiter geht so bis zum ersten Menschen. Wir haben etwas geerbt und das ist ein Fluch der Sünde. Der Teufel ist so stark und raffiniert und er weiß, dass er so wenig Zeit hat. Auch damals zur Zeit Jesu war sein großes Ziel, Jesus davon abzubringen, für die Menschen zu sterben. Aber das ist ihm nicht gelungen. Heute versucht er vieles zu tun, dass wir diese errettende Hand Jesu nicht annehmen. Und jetzt, wenn ich euch einladen darf, denkt man über euer eigenes Leben. An welchen Punkten versucht der Teufel, dich davon abzubringen? Er bringt uns, gibt uns so viele Sachen vor den Augen. Und er versucht uns davon abzubringen, nicht die Errettung durch Jesus anzunehmen. Und vor allem, was er beeinflussen möchte, das sind die Tore der Seele. Wisst ihr, was sind Tore der Seele? Menschliche Sinne, Sinnesorgane. Da haben wir zuerst mal Augen. Durch die Augen kommt etwas in die Seele rein. Auch wenn wir das nicht wollen. Das, was du dir anschaust, beeinflusst dein Denken, beeinflusst auch deine Beziehung mit Gott. Zweitens, was du hörst. Manchmal denkt man gar nicht daran, wie das wichtig ist. Aber der Teufel hat auch so eine Macht, dass er vor allem in der heutigen Zeit beeinflusst, was die Menschen schauen und was die Menschen hören. Und vor allem die jüngere Generation ist da auf diesem Gebiet sehr gefährdet. Deswegen beten wir vor Gott, dass er vor allem unseren Jugendlichen hilft, dass man diese Tore der Seele reinhält. Nicht alles, was der Teufel gibt, das da reinkommt. Gut, was sind noch? Riechen, schmecken, fühlen. Also der Teufel versucht heutzutage mit großer Macht, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat, diese fünf menschlichen Sinnen oder Sinnesorgane zu beeinflussen. Und derjenige, der ihm Zugang lässt, er ist gefährdet. In den Flächen Jesu, in den Händen Jesu, sehe ich diesen Fluch der Sünde. Und wir alle leben in diesem großen Kampf der Sünde. Und der Apostel Paulus, ihr kennt auch diesen Text in Römer 7, wo er sagt, ich elender Mensch. Er hat sich selber betrachtet und er hat festgestellt, irgendwas tut er, was er eigentlich nicht will. Ich möchte mit Gott sein. Ich lese in seinem Wort. Es ist die Wahrheit. Es muss so sein. Ich möchte so sein. Aber es geht nicht. Irgendwie ist etwas stärker in mir und zieht mich in eine Richtung, die nicht gut ist. Und dann konnte er am Ende nur sagen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem todverfallenen Leibe? Aber er resigniert nicht. Er sagt, Gott sei Dank, durch Jesus Christus, er ist auf meiner Seite. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat seine Hände für mich gegeben. Und seine Hände sind eingegraben, durchbohrt, wegen mir. Und er kann mir helfen. Ich möchte mich festhalten an ihm und an seinem Wort, an seine Verdienste für mich. In die durchbohrten Hände Jesu sehe ich diesen Fluch der Sünde als erste Linie. Es gibt auch einen zweiten Gedanke. Ich sehe mich selber, ich als Sünder. Ich sehe mich in der Wunde Jesu. Da, wo es am meisten schmerzt, hat er mich geborgen. Da fühle ich mich geborgen. Ihr wisst, sehr oft spürt man, dass der Schmerz ist nicht so stark, wie die Intensität von Schmerz ist. Es ist noch stärker, wenn du weißt, wer dir diesen Schmerz zugefügt hat. Wenn dir dein Feind dich beleidigt oder ein Schmerz dir zufügt, das tut weh. Aber wenn dir dein Freund, ein Mensch, zu dem du Vertrauen hast, ein Mensch, zu dem du ein Freund bist und er ist dein Freund, und wenn er dir einen Schmerz zufügt, ich weiß nicht, ob ihr auch so Erfahrungen gemacht habt, dann schmerzt das viel mehr. Und Jesus, ich möchte sein Freund sein. Und er ist mein Freund. Durch unsere Sünden, durch das, was wir tun, tun wir ihm noch mehr Schmerz. Und wenn ich daran denke, da sehe ich mich in der Wunde Jesu, in seiner Handfläche. Und ich schweige. Ich kann nichts sagen. gar nichts. Was willst du sagen, wenn ich versuchen würde, mich zu rechtfertigen? Ja, heutzutage ist es so, alle machen das, muss ich auch. Das ist eine Rechtfertigung. Aber wenn du weißt, was der Wille Gottes ist, was dein Freund gesagt hat, dann bist du in diesem Kampf. Also ich möchte mich nicht rechtfertigen. Ich kann das nicht. Ich möchte die Sünde auch nicht verharmlosen. Ach, das, was ich gemacht habe, das ist doch nichts. Du hast du persönlich genommen. Oder wir finden viele andere Worte. Versuchen, die Sünde zu verharmlosen. Obwohl die Sünde kann man nicht verharmlosen. Die Sünde hat ein Gewicht. Und jedes Wort, das ich sagen würde, um mich zu rechtfertigen, zieht mich immer tiefer in diesen Sumpf der Sünde. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich denke, das ist auch Erfahrung von uns allen. Versuche doch nicht, deine Sünden zu verharmlosen oder zu rechtfertigen, sondern komme zu Jesus. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass wir die Errettung bekommen. Jesus sagt, in meine Handflächen habe ich dich eingegraben. Und ich sehe mich in seiner Wunde. Da hat er mich geschützt. Da ist auch eine Heilsgewissheit für mich. Ich habe nicht die Heilsgewissheit da, wo ich alle Gesetze halte, wie Gott gesagt hat. Ich habe nicht die Heilsgewissheit, dass ich so ein guter Mensch bin. Sondern meine Heilsgewissheit ist nur in der Wunde Jesu. Wenn du dich da auch befindest, wenn du fühlst, dass du in der Wunde Jesu bist, dann hast du Heilsgewissheit. Da hast du eine Beziehung mit ihm, mit seinem Tod. Und das ist auch das Ziel vom Abendmahl, was wir miteinander erleben. Ich möchte noch die dritte dicke Linie erwähnen. Und zwar in den durchbohrten Händen Jesu sehe ich seine unendliche Liebe, die wir Menschen nicht verstehen können. Unter den Jüngern Jesu gab es einen Jünger, der hieß Thomas. Einige nennen ihn der ungläubige Thomas. Warum war er ungläubig? Weil er gesagt hat, ich werde nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich meine Finger nicht in seine Wunde reinstecke. Nur dann kann ich glauben. Thomas hatte sein Zweifel. Und ich möchte ihn jetzt nicht kritisieren. Ich möchte ihn verstehen. Denn jeder von uns hat seine Zweifel. Hast du Zweifel? Gibt es jemanden hier, der nie einen Zweifel an Gott gehabt hat? Ich glaube nicht. Wir sind alle Menschen. Sonst wären wir Engel. Und Thomas hat seine Zweifel offen gesagt. Ich glaube nicht. Nur wenn ich meine Finger in seine Wunde stecke, dann werde ich glauben. Und was macht Jesus? Er kritisiert ihn nicht deswegen. Er stoßt ihn nicht ab von sich, sondern sagt, Thomas, komm, hier ist meine Wunde. Und als ich mir Gedanken über Thomas gemacht habe, wisst ihr, wie ich ihn nenne? Ab jetzt? Nicht mehr der ungläubige Thomas, sondern der glückliche Thomas. Thomas war sehr glücklich. Er hatte Vorrecht gehabt, seine Finger in die Wunde Jesu zu stecken. Ach, wie gerne ich das hätte, dass ich das tue. Ich kann das nur gedanklich tun. Aber Thomas hatte Vorrecht, so richtig zu erleben, seine Finger in die Wunde Jesu zu stecken. Da hat Thomas seine Bekehrung erlebt. Als er das erlebt hat, konnte er nichts anderes sagen als nur mein Herr und mein Gott. Und danach hat er nicht mehr gezweifelt. Für unser Zweifel gibt es nur einen Ausweg. Wisst ihr, welcher ist das? In die Wunde Jesu zu schauen. Und alle Zweifel, die du hast, bring vor Jesus und er wird dir helfen. Ihr Lieben, mit diesen drei kurzen Gedanken möchte ich unsere Gedanken fokussieren auf das heutige Abendmahl. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jesus versteht auch unser Zweifel. Jesus versteht auch unsere Kämpfe. Jesus versteht auch, wenn wir als Menschen da und dort versuchen, unsere Sünde auch zu rechtfertigen, auch zu verharmlosen. Wenn du das gemacht hast, wird Gott dich auch nicht deswegen abstoßen, sondern er ruft dich noch näher zu sich selber. Lass alles unter dem Kreuz Jesu. Bring deine ganze Last. Bring deine ganze Sünde. Bring alles, was dich beschäftigt, was du trägst in deinem Herzen. Heute ist die Zeit dafür. Das Kreuz Jesu steht hier vor uns. Jesus ist da. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir werden heute symbolisch sein Leib zu uns nehmen durch dieses Brot. Bitte mach das bewusst. Nicht einfach so, es steht auf dem Kirchenkalender bei uns, heute ist Abendmahl. Sondern mach das bewusst. Nehme Jesus zu dir. Und dann in diesem Kelch, symbolisch, nehmen wir sein Blut zu uns. Das Blut Jesu kann uns reinigen, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Gott möge uns segnen, dass wir heute tatsächlich das erleben. Nicht nur oberflächlich etwas erleben, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.